ARD. Er ist bekennender Radioliebhaber, Lutz Rathenow, aber auch Lyriker, Kinderbuchautor, Satiriker und Gelegenheitsdramatiker mit Sinn für allerhand Groteskes in Geschichte und Gegenwart. In Schwerin war er diese Woche zur Lesung als Gast für unseren Kunstkarten. 50 Jahre, nachdem er als noch junger Dichter ins Schloss einzog. Auch davon hören Sie gleich hier im Kunstkarten. Mein Name ist Ziv Stippekohl. Schön, dass Sie zuhören. Gedichte von Ihnen, Herr Rathenow, wurden bereits gedruckt, als Sie noch ein Oberschüler waren.
Na, das ist richtig.
Sie blicken zurück auf eine Mini-Karriere als DDR-Lyriker, Dramatiker und Hörspielautor. Die war ein bisschen kurz, aber das lag nicht an Ihnen, denn Sie wurden von der Uni geworfen. Sie blieben vor allen Dingen trotzig, darauf werden wir noch zurückkommen, und Sie blieben in der DDR schon allein, um die Obrigkeit zu piesacken. Trotzig, Lächeln und das Weltall streicheln, mein Leben in Geschichten. Dieses Buch ist alles andere als eine Autobiografie. Sie selber nennen das ganze Projekt zwischen den Buchdeckeln eine Lebensbesichtigung auf ganz eigene Art. Inwiefern? Warum haben Sie nicht einfach eine Biografie geschrieben?
Ja, es sind biografische Texte da drin aus verschiedenen Stationen. Mein Leben in Geschichten ist ja der Untertitel, das wollte der Verlag auch, ist auch richtig, weil ich einfach sehr viele Erzählungen, kurze Prosastücke, manchmal fast Prosagedichte geschrieben habe. Es ist sogar eine dramatische Szene drin, die übrigens mal für das Schweriner Theater hier gedacht war. Und es einfach so viel an Notizen, vollendeten, schon veröffentlichten, unveröffentlichten da ist, einiges habe ich neu dazu geschrieben, dass ich so ein Buch wie eine Collage montieren wollte aus meinen vorhandenen Texten, ein literarisches Buch, wo die einzelnen Texte im Wettbewerb auch miteinander sich befinden, welchen Text gelingt es am besten, Gefühle auszudrücken, Assoziation auszulösen. Ja.
Um diese Collage zwischen diese Buchdeckel zu bekommen, mussten Sie ja tief abtauchen in Ihr persönliches Archiv. Haben Sie da auch Dinge gefunden, die Sie völlig vergessen haben, die Sie überrascht haben?
Ja, es sind sogar einige davon in dem Buch. Da ist zum Beispiel im ersten Kapitel eine Geschichte von zwei Frauen, die Transportarbeiterinnen beim VfB Schott Jena sind. Und ich habe da mal so in den Ferien gearbeitet und ich habe einfach mitgeschrieben, wie die über ihre Männer reden und Parteiverfahren und alles. Und diese Stimmung, die ich da erzeugt habe, die könnte ich nicht mehr erfinden. Das war handschriftlich, das habe ich völlig vergessen gehabt. Nicht alles, was mich überrascht hat, ist in dem Buch. Das Buch hat eine Besichtigung in Gang gesetzt, die weitergeht.
Sie haben dieses Buchprojekt eine romanhafte Romanvermeidung genannt. Wie meinen Sie denn das?
Ja, weil hier viele Autoren immer so an Großprojekten arbeiten, so 700 bis 750 Seiten. Das kann man natürlich machen. Gerade in Dresden gibt es da sehr viele Autoren, die Größtprojekte vor sich her schreiben und mich angeregt haben, dass ich doch eigentlich die kürzere Form, die zum Dramatischen hingeht. Diese Texte, ich habe auch mit Schauspielern jetzt schon gearbeitet. Also Romanvermeidung ist ein bisschen eine Provokation an mich selbst. Es könnte sein, dass sich das nochmal ändert.
Jedem dieser fünf Kapitel ist jeweils ein lyrischer Text vorangestellt. Und das erste Kapitel heißt Lauter Anfänge und beginnt mit einem Gedicht aus dem Jahr 1971. Und ich finde, das ist der allerbeste Einstieg, den wir uns erdenken können in diesen Abend. Lutz Rathenow, bitte wenigstens hier für uns in Schwerin dieses eine Gedicht.
Wunschreisen. Wie ein Grashüpfer springen von Planet zu Planet. Und wenn keine Lust oder verrenkt das Bein, sich Schonung auferlegen, zwei Tage in einem Sonnensystem bleiben.
Zu dem Zeitpunkt, als Sie dieses Gedicht Wunschreisen verfasst haben, das war 1971, wenn ich mich nicht täusche, da hatten Sie bereits den Arbeitskreis Literatur und Lyrik gegründet. Und 1973 waren Sie dann zum zentralen Poetenseminar der FDJ in Schwerin und haben einen Text gelesen im Schweriner Schloss, 50 Jahre ist es her, der die erste Geschichte Ihres Lebens in diesem Buch ist. Erinnern Sie sich noch genau an diese Atmosphäre beim Zentralen Poetenseminar? Sie sind ja damals schnell wieder abgefahren. Das hat aber nicht so viel mit dem Text zu tun, oder?
Na, wir waren schon ein paar Tage hier. Das Zentrale Poetenseminar hatte ja aus den 15 Bezirken der DDR die besten jungen Poeten, die sich natürlich für weltbedeutend hielten. Jedenfalls wir aus Jena hatten an solchen Selbstbewusstseinsschüben damals keinen Mangel. Das war schon eine Auszeichnung. Und es war auch spannend, weil man hier Kontakte zu Schriftstellern wie Volker Braun knüpfen konnte und auch zu gleich- und ähnlichgesinnten, also zu Jüngeren, die auch schrieben. Ansonsten haben wir in kleineren Gruppen über die Texte gestritten und diskutiert. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Texte freundlich betrachtet worden sind. Dann einige aus den Texten sich ergebende Diskussionen, die politische Relevanz erhielten, wurden dann nicht immer so ganz zustimmend betrachtet. Aber es kam dann zur Abfahrt aus dem Seminar, weil einer von unserer Truppe zwei Lieder eines Liedersängers sang, die in der DDR verboten waren. Wolf Biermann hieß der. Und das hat jemand gemerkt, der hat das nicht angesagt. Und dann gab es nachts Aussprachen. Die waren waren sehr energisch, aber im Grunde überredend und gutmeinend. Und dann sind wir aus Protest, das ging mir auf den Wecker, dann am nächsten Tag alle abgereist. Das war aber so im Nachhinein betrachtet, muss ich mal klar sagen, war es dennoch eine Ermutigung, solange keine direkten Haftsituationen oder wirklich also richtiger Stress wie Berufsverbot oder sowas ins Spiel kommen, ist dieser Bedeutungsmehrwert der DDR-Literatur eben auch für die noch nicht so gewünschte, hat er uns natürlich immens beflügelt. Also man konnte ja mit Gedichten und Diskussionen die Leute, die aus Berlin anreisten und der Führung des Jugendverbandes entstanden, man konnte die total bewegen und aufregen. Das fand ich eigentlich, im Grunde war Schwerin also dann für mich doch eher eine Ermutigung.
Lauter Anfänge. So heißt das erste Kapitel der literarischen Lebensbesichtigung von Lutz Rathenow. Und vor 50 Jahren las er als junger in der DDR geförderter Dichter im Schweriner Schloss aus der Skizze eines Textes, der ganz an den Anfang zurückführt, genauer in sein Kinderzimmer. Für den Kunstgarten von NDR1 Radio MV las er eine überarbeitete Fassung dieses Textes in der Volkshochschule Schwerin. Der Titel: Der Hampelmann.
Bequem mit halb ausgestrecktem Arm erreichbar, Handteller groß, natürlich bunt. Seit dem zweiten Geburtstag hing er über seinem Bett. 4 Jahre und an die gegenüberliegende Wand wurde ein weiteres gestellt, darin die Schwester. Irgendwann, das ihm verwandte Mädchen konnte schon sprechen, auch laufen, spürte er in sich ein Gefühl, für das er das Wort Neid noch nicht kannte. Den schmerzhaften Gedanken, dass ihr von Eltern und Verwandtschaft mehr Beachtung zukam. Ein Empfinden vergleichbar mit Zahnschmerz, jäh auftauchend, betäubt mit Schokolade und freundlichen Gesten, vergessen, bis es erneut auftrat, unerwartet heftiger als zuvor. Die Schwester und er führten abends Gespräche, balgten sich, spielten Verstecken, Lampen zielen mit dem Hausschuh oder ich sehe was, was du nicht siehst. Keiner wollte schlafen. Also erzählte er, der Ältere, der die Welt zu kennen glaubte, und sprach mit zwei Stimmen. Die tiefere sollte dem Hampelmann gehören. Märchen, Gruselgeschichten, die die Schwester bis in die Träume verfolgten. Triggerwarnung, jetzt kommt Gewalt. Alte Männer bissen kleinen Mädchen ins Genick, um ihnen das Rückenmark auszusaugen. Fleischermeister lockten Kinder beim Einkauf zu einer Fallgrube, um sie dann im Keller zu schlachten und zu Büchsenfleisch zu verarbeiten. Aufhören, bat die Schwester, was ihn nur zu noch größerem Eifer anspornte. Der Hampelmann wollte Süßigkeiten. Er bekam sie. Eine Banane sollte auf den Nachttisch des Bruders gelegt werden. Sie wurde. Die Mutter merkte etwas, Vater und sie erfuhren von der Sache, erklärten der Tochter den Unsinn, tadelten ihren Sohn, aber nicht sehr, da es sich um keine weltbewegende Angelegenheit handelte, wie Vater meinte. Er hatte Talent und lernte verschiedene Rollen, in die sich der Hampelmann verwandeln konnte. Der Drache mit seiner klebrigen Zunge, von der, einmal berührt, keiner loskommt. Der Riese, der sich nur wohlfühlt, wenn er Köpfe abreißt. Der Polizist, der jeden verhaftet und zu lebenslänglichem Schuhputzen verurteilt. Er übte auf dem Weg zur Schule. Die Schwester durchschaute das Spiel nicht. Jene seltsame Stimme im Dunkel besaß Macht und übte diese aus. Beständig, nie zu dreist, zuerst um verschiedene Kleinigkeiten zu bekommen, dann verlangte sie kleine Geldbeträge, das Nachsprechen von Sätzen. Ich bin so dumm wie Bohnenstroh, haust du mich jetzt, so werde ich froh. Das Erledigen aller Hausarbeit, die bis dahin der Bruder machen musste. Es brauchte keine Begründung, die Schwester gehorchte und weinte, hatte Angst vor der handtellergroßen Figur über dem Bett. Es gab Streit. Er solle mit dem Quatsch endlich aufhören, sagte die Mutter, doch er bestand darauf, den sprechenden Hampelmann gab es und er konnte sich bewegen. Außerdem konnte er singen und ließ sich Lieder vorsingen, auf Befehl. Ein Griff nur, der Weg in die Küche, keine 20 Sekunden, und die Mutter steckte den Hampelmann in den Herd, wo er neben anderem aussortierten, zumeist defekten Spielzeug verbrannte. Als sie es ihm am Nachmittag sagte, hasste der Sohn seine Mutter einen Augenblick lang, bis er sie fragte, ob er auf die Straße gehen dürfe, Räuber und Gendarm spielen.
Das zentrale Poetenseminar der FDJ im Schweriner Schloss. Eine Episode im Leben des angehenden Literaten. In den 1970er Jahren studierte Lutz Rathenow an der Universität Jena Deutsch und Geschichte. Er schrieb, er las, er diskutierte mit Freunden, Schriftstellern und der Rundfunk der DDR produzierte ein Kurzhörspiel und später ein Kinderhörspiel von ihm. Ein großes Glück, denn spätestens seit der Pubertät ist Rathenow radiosüchtig. Kein Wunder also, dass er für seine Lesung in Schwerin für diesen Kunstkarten hier auf NDR 1 Radio MV einen Text über das Radio, eine seiner ersten großen Lieben, auswählte.
Das Radio. Klein und rechteckig und in einer schwarzen Hülle aus künstlichem Leder, mit Löchern, damit die Töne nicht hängen bleiben. Deshalb bin ich 14 geworden, weil es dann ein Fest gab, das Geldgeschenke brachte. Die reichten für mein erstes Radio. Eine Kofferheule als Behälter, der sich nie leerte. Die Batterien mussten immer wieder ausgewechselt werden, damit die Töne Ausgang hatten. Ich trug es über die Schulter gehängt, vorsichtig und lässig. Ich trug es wie ein Baby im Arm hin und her und suchte in der Wohnung die besten Empfangsmöglichkeiten. Oder auf dem Balkon. Die Elektrogitarre von Jimi Hendrix und bei My Friend Jack, The Smoke, musste klar, verzerrt zu hören sein. Meine Schwester bewunderte mich und durfte mein Radio anfassen und es einen richtigen Berg hinauf und wieder hinabtragen. Jeder Schritt veränderte die Sender. Es pfiff und rauschte in Varianten. Der Träger des Gerätes war ständig mit den Knöpfen und dem Richten der Antenne beschäftigt. Ich wollte nicht in Gegenden fahren ohne Westsender. Ich würde 5 bis 6 Hitparaden verpassen. In den Schulstunden schrieb ich deren Ergebnisse in Hefte und einige aus der Klasse schrieben ab. Ich schmuggelte eine erfundene Gruppe darunter, deren Titel bald 2 oder 3 Freunde gehört zu haben glaubten. The I. Ich. Jena war das Senderparadies und brachte den Tönekoffer zu milden Dröhnen. Er hätte energischer vibrieren dürfen. In den 80er Jahren gaben sie bei der Gehäuseherstellung Kreide zur Verlängerung bei. Mit Erdöl musste gespart werden. Mit Holz auch. So blieb Sperrholz mit Kunstleder umspannt für das Äußere. Darüber sah ich hinweg. Über mangelnde Eleganz dachte ich nicht nach. Ich stellte es laut und lauter. Ich spülte den Alltag aus meinem Kopf. Und die Schule setzte mich jeden Tag neu auf Entzug.
So. mussten, wenn Sie solche Texte auch jüngeren Menschen vorlesen oder mit ihnen darüber diskutieren. Können Sie das noch so nachvollziehen? Junge Menschen, die die DDR gar nicht mehr erlebt haben?
Ja, ich finde, manchmal ist das ganz interessant. Bei Lesungen jetzt in so den letzten Wochen, Monaten, hatte ich manchmal sogar das Gefühl, dass das nicht nachvollziehen können, die Fantasie anregt, eigentlich sehr positive, aufgeweckte Reaktionen. Das Hören, das Radio, Subkulturen, das wäre heute ein anderer Sound als Jimi Hendrix, wobei Jimi Hendrix immer noch erstaunlich bekannt und beliebt ist. Ich bin eher ganz verblüfft, wer mit bestimmten Dingen aus meiner Vergangenheit was anfangen kann, so als ob bestimmte Dinge oder solche Sätze wie Erdöl, mit Erdöl musste gespart werden und so. Also an bestimmten Sätzen docken Dinge an. Doch, ja, die politische Strukturbildung dahinter natürlich nicht immer. Und vielleicht war diese DDR-Erfahrung auch eine gesamtdeutsche im Zölibat einer DDR-Existenz in einer Zeit, wo Radio einfach wahnsinnig wichtig war für Minderheiten, für Subkulturen, auch in der alten Bundesrepublik, wo es kein Internet, kein Smartphones, ganz viele Dinge nicht gab. Und an diesem Punkt können Jugendliche sehr gut einsteigen, wenn sie sich so eine Zeit vorstellen. Und das Radio einfach als ein Fenster in die Ferne, das ist natürlich heute selbstverständlich, wenn man so zwischen den Sendern switchen und umschalten kann. Damals war das in Jena wirklich ja so, dass es 4, 5 Sender gab. Auch der NDR war in Jena zu empfangen. Und überhaupt Radio Kurzwelle, ganz spannend auch. Das ist nun nicht Ihre Welle, auf denen ich heute empfehlen würde, was auszustrahlen. Es war aber wie ein Hörspiel. Man hat sozusagen versucht, unbekannte Töne aus der Welt zu entlocken. Und so, das Radio ist einfach immens fantasieanregend. Hören ist überhaupt fantasieanregend.
Für den Kunstgarten von NDR 1 Radio MV und seine Schweriner Lesung aus dem Buch Trotzig Lächeln und das Weltall streicheln hat Lutz Rathenow auch noch einen weiteren Text ausgewählt. Und in dem hört man die Ostseewellen rauschen. Aber es ist auch ein Schlüsseltext im Schreiben Rathenows. Nur 3 Wochen vor seinem Examen wurde Lutz Rathenow aus politischen Gründen vom Studium an der Universität Jena ausgeschlossen. Er arbeitete als Beifahrer und Transportarbeiter, zog mit seiner Frau noch aus Berlin, schrieb und veröffentlichte 1980 bei Ullstein im Westen den Erzählband »Mit dem Schlimmsten wurde schon gerechnet«. Es folgten Hausdurchsuchungen und Verhaftungen. Für seine Freilassung setzte sich Christa Wolf ebenso ein wie Günter Grass. Nach seiner Entlassung aus der Haft besuchte Franz Fühmann ihn, um sich nach seinem Wohlergehen zu erkundigen. Rathenow weigerte sich fortan, in den Westen auszureisen, so wie sein Freund Jürgen Fuchs, dem er Tagebuchauszüge nach West-Berlin schickte. Und er wurde in der DDR zu einem literarischen und oppositionellen Netzwerker. Für seine Lesung in der Volkshochschule Schwerin und für diesen Kunstgarten von NDR 1 Radio MV hat er einen Text ausgewählt, der für ihn ein Schlüsseltext ist. Warum, habe ich ihn im Gespräch gefragt.
Ja, weil er Dinge auf einer ganz naiven Ebene zusammenbringt mit Dingen, die dann sowas wie so politische, so Politisierungsmomente verraten, die eigentlich in einer fremden Umgebung stattfinden müssen. Denn wenn man in der einheimischen Umgebung, bemerkt man das nicht, weil man wächst langsam in sie hinein. Und insofern waren dann so einige Ostsee-Erlebnisse, nicht nur die, dann machten Dinge klarer oder stießen Sachen an, die einfach andere Reize auslösen. Und das ist ein Schlüsseltext, ist es jetzt für mich auch dadurch, das sage ich ihm auch, weil ich ihn jetzt an mehreren Orten erprobe. Und das ist durchaus ein Text, der in Saarbrücken oder in Frankfurt am Main genauso wirkt wie in Görlitz. Während der Radiotext in Görlitz weniger verstanden wird als woanders, weil es da kaum einen Westsender gab vorher. Also meine Existenz in Jena ist dort auch schon ziemlich exotisch. Es gibt nicht nur Ost-West-Unterschiede, es gibt Nord-Süd-Unterschiede. Ost-Ost, die scheinen mir manchmal noch stärker.
Ist das ein Phänomen, dass jetzt im Nachhinein irgendwie alles zu so einer Box wird? Also die DDR, genauso wie der Osten und der Westen?
Ja, ich glaube, die Frage, warum ich auch so kurze Texte schreibe, weil ich versuche hier die Unterschiedlichkeit in den verschiedenen Lebensphasen und in den Textarten, die DDR-igkeit in den Texten ist in unterschiedlicher Intensität erhalten. Der Hampelmann-Text können natürlich bis auf ganz wenige Momente, ist kein Text, der spezifisch in der DDR spielt. Einige Worte zeigen eine regionale Prägung, sie zeigen eine Zeit. Das Wort Gendarme, das war damals schon antiquiert und stammt ja aus dem Französischen, wurde dennoch gebraucht für Spiele. Und andere Texte sind stärker geprägt. Also ich finde es nicht so klug, immer das alles sich hinter DDR-Erfahrung oder Ostidentität wie ein Schutzschild zu verstecken, wo es natürlich mit sozialen Dingen zu tun hat, die zu Benachteiligungsproblemen führen. Aufgrund einer Herkunft in einer sozialen Struktur muss das natürlich schon diskutiert und angegangen werden, das ist ganz klar. Aber ich verändere meine Erfahrung beim Nachdenken, sie verändern sich auch durch die Resonanzräume. Deswegen habe ich auch ganz bewusst bei den Texten in den sogenannten Nullerjahren, in diesem neuen Jahrhundert und Jahrtausend, dann Texte aus Montevideo und Alexandria mit reingenommen und Kaliningrad, die auf verschiedenste Weise Echos zeigen einer Zeit aus der DDR, die aber in völlig andere Räume, die völlig anders das beleuchtet. Also es ist wie ein Stück der fortwirkenden Echos, das immer weiter geschrieben wird. Ein endlos Werk.
Endlos wie der Horizont am Ostseestrand. Die Ostsee, der Urlaub und der Westen oder umgekehrt. Teile dieses bislang unveröffentlichten Textes hat Lutz Rathenow bei konspirativen Lesungen in Wohnungen oder kirchlichen Räumen gelesen. Nach dem Ende der DDR hat er Teile dieses Textes auch für eine Glosse hier auf NDR1 Radio MV in den 90er Jahren verwendet. Jetzt liest er ihn hier im Kunstgarten.
Die Ostsee, der Urlaub und der Westen. Oder umgekehrt. Er liebte das Meer sehr. Sie lebten weit weg davon. War die Küste schön, weil sie so schön war? Oder weil hinter dem Meer etwas sein musste, was die Lust wachsen ließ, es sehen zu wollen? Der Horizont als Verlockung ohne die Mühen eines Aufstiegs? Dort wirkte die Ferne näher und gleichzeitig noch weniger erreichbar. Um an die Küste zu dürfen, wurden spezielle Worte benötigt. Eines hieß FDGB Urlaubsplatz, die Abkürzung für den Urlaubsplatzanspruch vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund. Für den Sohn verhieß das mit den Jahren Sonne, Strand und Küste. Denn die Eltern wollten nur ans Meer fahren. Am Rande eines Gebirges lebten sie ja und hielten Berge für nichts urlaubswürdig. Die Eltern begannen vor Weihnachten zu diskutieren, ob sie nächstes Jahr in den Ferien einen Platz in Kühlungsborn, auf der Insel Rügen, auf Usedom, vielleicht sogar in Warnemünde in einem Hotel bekämen. Die Auswahl schien übersichtlich, die Zahl der Orte begrenzt, aber vielfältig. Ein Staat muss schon sehr klein sein, dass jeder nach ein paar Jahren jeden Winkel kennt. So klein war die DDR nicht. Viel, viel größer als Liechtenstein zum Beispiel und deutlich flächenreicher als Luxemburg. Der Sohn überlegte, wer ihm das einmal so erklärte, mit der Aufforderung verbunden, doch einmal alle Staaten der Welt herauszusuchen, die kleiner als die DDR waren. Seine Mutter schwankte zwischen einer Wut, die immer in ihr schlummerte und sich manchmal in heftigen Sätzen Bahn brach. Die passten nicht zu ihren übrigen Reden, die verstand er dann auch gar nicht. Im nächsten Moment sollte der Sohn unter den Schränken endlich wieder gründlich aufwischen und wurde ausgiebig belehrt, wie das mit jedem Handgriff ganz genau zu erfolgen habe, damit der Dreck auch seinen wenigen auffälligen Erscheinungsformen keine Chance hatte. Die Mutter nölte oft, sie brauchte dringend Erholung, allein zum Ausschimpfen. Aber das gehörte für den Sohn zum schönen Urlaub, wie der Strand, der Sand, das Wasser und alles Übrige. Seine Erinnerungen an die Ferien sind eine einzige Ostsee, die immer mal angeflucht wird, weil sie zu kalt oft oder zu warm sehr selten ist, zu gefährlich oder zu langweilig. Ihre Wellen schwappen meist schwächlich in den Sand, bei Sturm zu heftig, dann gilt striktes Badeverbot. Selten wählte sich das Wasser in idealer Herausforderungsintensität. FDGB und Ostsee schien ihm identisch, das Meer als flüssige Fortsetzung der Gewerkschaft, die wirklich dafür da zu sein schien, einen reibungslosen Urlaub zu garantieren. Für die Zugfahrt gab es Ermäßigung. Ein Nachbar urlaubte nur, um die nicht verfallen zu lassen, sagte ein anderer Nachbar, meinte sein Vater. Nur die Eltern nervten, denn der Urlaub im Ferienheim erwies sich als anstrengend, wegen der Essenszeiten, die eingeteilt waren, sehr genau. 8 Uhr bis 8.30 Uhr Frühstück galt als günstig, manchmal ging es 7 Uhr los, beim Essen hatte der Sohn Redeverbot. Die Familie meisterte die Aufgabe, in kurzer Zeit möglichst viel zu sich zu nehmen, schließlich hatten die Eltern bezahlt. Die Eltern redeten gern über das bisherige und künftige Mahlzeiten. Auch mit den Strandnachbarn kamen sie bei dem Thema rasch ins Gespräch oder beim Burgenbau. Der stellte einen gestalterischen Höhepunkt jedes Urlaubs am Strand dar. Zu Beginn den eigenen Strandkorb mit einer Art Wall zu umgeben. Der Sand verweigerte sich manch kühnem Abgrenzungsprojekt, es zerrieselte. Ohne etwas Zement wird das hier nichts, fluchte mal einer. Blieb das Wetter als Gesprächsthema. Hier versagte der FDGB-Gewerkschaftsdienst, stellte der Sohn schon beim ersten Urlaub fest, es war oft kein schönes Wetter. Umso mehr mussten Sonntage, Sonnenminuten, ja Sonnenstunden ausgenutzt werden, da stürmten Menschen selbst vom Essen weg, wenn Strahlen hervorblitzten. Dieses Kleiderwechseln, das Hin- und Zurückeilen vom Essen, verschafften den Tagen ein stabiles Korsett. Niemand kam aus der Übung und verdöste den Urlaub, denn zwischen den Mahlzeiten sollte Kaffee getrunken und Eis gegessen werden. Ach ja, Schwimmen und Volleyball spielen gehörten auch zu den üblichen Beschäftigungen. Wer eine Viertelstunde nichts zu tun hatte, sammelte gern Steine und Muscheln. Wahrscheinlich streute die der FDGB Anfang der Saison aus, damit keiner auf dumme Gedanken kam und einfach in ein Boot stieg und aufs Meer hinausruderte. Da hörte dann der Spaß auf, überlegte der Sohn, wenn er die Gespräche der Eltern richtig deutete. Da befassten sich dann andere mit einem. Jene anderen nahmen am Strand übernachtende Gäste schon einmal vorbeugend mit und fest wegen Fluchtgefahr. Als er das Wort zum ersten Mal hörte, schüttelte der Sohn den Kopf. Diese Geste guckte er seiner Mutter ab, die oft den Kopf schüttelte, wenn sie ärgerlich und verwundert war. Der Sohn begriff nur, dass die Leute aus dem Land flüchten wollten. So übel war ein FDGB-Urlaub nicht, dass einer gleich fliehen musste. Und wohin eigentlich? In den Westen? Um künftig Pakete zu packen, die Zoll plünderte. Für ihn war das keine lohnende Zukunft, immer nur Dinge einzukaufen, einwickeln, verpacken und das dann alles abzuschicken. Dazu war der Westen ja offensichtlich da. Gut, dass es ihn gab. Gut, dass es den Sand am Strand gab, immer reichlich. Ohne über nachdenken oder über ihn reden zu müssen, der Sand war einfach da und gehörte zum Leben, wie der Westen und die Ostsee und die Eltern und die vier Himmelsrichtungen.
Lutz Rathenow, Dissident und Dichter in der DDR. Er war einer der ersten, der vor über 30 Jahren seine Stasi-Akten lesen konnte. 15.000 Seiten sind über ihn überliefert. Die Kopien schlummern in seinem Privatarchiv neben literarischen Skizzen und Manuskripten. 10 Jahre lang war Lutz Rathenow in Sachsen Landesbeauftragter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Auch darüber haben wir für diesen Kunstkarten von NDR 1 Radio MV in der Schweriner Volkshochschule gesprochen, bei der Lesung aus seinem Lesebuch über sein Leben in Geschichten.
Für mich, der Bruch 89, 90 war einerseits sehr groß, andererseits war er gar nicht so groß, da ich auch vorher sehr einfache Steuererklärung abgab mit sehr wenig Einnahmen und lernen musste, dass ich jetzt meine Kosten, meine Rechnung, dass ich das alles sehr anders organisiert, aber ich auch neue Dinge gemacht habe, Schreibwerkstätten und auch versuchte für das Theater Basel auch wieder ein Programm zu machen, was auch nicht so geklappt hat, aber ein Theaterstück in Saarbrücken über die Autoren am Prenzlauer Berg ist aufgeführt worden. Und da merken Sie eins, dass ich gerne doch eine gewisse Distanz suche, um die Dinge, die ich in der Nähe erlebe, aus der Distanz nochmal neu zu betrachten. Insofern haben dann auch die letzten 10 Jahre in Dresden, das politische Amt war nicht nur ein Amt, es war ein Lebensraum in einer doch ganz anderen DDR, eine die Dresden zentrierte Post-DDR in Sachsen ist etwas anderes als die Berliner Vereinigungszentrierte DDR aus Berliner Sicht. Das war für mich ungeheuer spannend.
Es gibt ja quasi noch editorische Notizen und ein kleines Nachwort und einige Notizen über Sie, die der Schriftsteller Marco Martin geschrieben hat. Dieses kleine Nachwort trägt die bemerkenswerte Überschrift Troublemaker in der Stadt. Sind Sie das? Bleiben Sie das? Fühlen Sie sich mit dieser Zuschreibung wohl?
Ja, das ist, wäre heute ein unangemessener Begriff, aus folgendem Grund, dass Berlin eine so vielfältig kontrastreiche Stadt geworden ist. Troublemaker, jemand, der sozusagen Sorgen macht, der durch Zuspitzung Reaktion erzeugen will, kann man unter geschlossenen Verhältnissen. Und eines hat sich schon verändert. In einer Zeit, wo Dinge in Frage gestellt werden mit sehr, nicht immer sehr überzeugenden Argumenten, ist es für mich nicht so sehr reizvoll, den Staat an sich in Frage zu stellen, sondern nur in konkreten Handlungen, die wirklich in Frage zu stellen sind. Insofern war es in der DDR einfacher, die Zeitung zu nehmen, das Neue Deutschland. Leseland war ein Leseland in Büchern. In den Zeitungen, das Neue Deutschland ist heute eine relativ spannende Zeitung, das war sie damals zur DDR-Zeit nicht. Und ich habe heute da ein anderes Verhältnis. Also ich finde, man muss auch eine Staatszerbröselung, eine Zerstörung bestimmter sozialer Sicherungssysteme durch eine Infragestellung aller Autoritäten eher dem entgegenzuwirken, ohne gute Laune zu predigen. Davon halte ich gar nichts, sondern von sehr genauen Auseinandersetzungen. Also heute ist mein Bedürfnis nach Genauigkeit und deswegen größer geworden, deswegen auch der Landesbeauftragte, also jemand in eine Verwandlung von mir selbst, der sich selbst in Frage stellt und das andere, wo es nicht auf ein fixes Resultat herauskommt und wo es auch wieder Rollenmodelle, wo ich mich frage, warum hast du dich eigentlich so für den Weltraum interessiert? Warum war das immer so? Und warum plötzlich jemand wie dieser Musk will auf den Mars? Was treibt jemand dahin und so? Was ist die KI? Was bedeutet das eigentlich? Ich habe hier so einen Science-Fiction-Text, utopische Literatur nannten wir das damals, wo jemand versehentlich die Erde einsammelt. Die jungen Schüler haben das Hobby, Planeten im Weltraum einzusammeln, mit Überlichtgeschwindigkeit durch das All zu bummeln. Unter Überlichtgeschwindigkeit geht es nicht. Ja? Und jemand sammelt die Erde weg. Was heißt das eigentlich? Wie bist du damals zu diesen Modellen gekommen? Also die Reise in die Vergangenheit ist manchmal eine in eine mögliche Zukunft, nicht eins zu eins, aber ich stelle mich stärker in Frage und nicht nur meine Umgebung.
Trotzig lächeln und das Weltall streicheln, das ist Ihr Leben in Geschichten. Und ich möchte noch ein weiteres Zitat von Ihnen zum Schluss dazu setzen. Vor allem die Neugier nicht verlieren, bei geschickter Raumkrümmung sich selbst überholen und mit Spott trösten. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Vielen, vielen Dank für Ihre Texte. Schön, dass Sie es nach Schwerin geschafft haben, an den Pfaffenteich.
Und ich bedanke mich auch.
Und weit der Ostsee. Gut. Dankeschön. NDR 1 Radio MV, das war der Kunstgarten mit Lutz Rathenow. In der Volkshochschule Schwerin im Rahmen der Ausstellung Leseland DDR. Und die ist noch bis Ende April dort zu sehen. Das Buch von Lutz Rathenow ist im Kanon Verlag erschienen, falls Sie jetzt Geschmack auf seine Geschichten gefunden haben. Und sollten Sie Lust haben, diesen Kunstgarten weiterzuempfehlen, jederzeit ist dann nachzuhören auf ndr.de/mv oder aber in der ARD Audiothek. Wir würden uns freuen. Auf bald, sagt Sief Stippekohl. Vielen Dank fürs Zuhören.